wir hatten den Fokus gar nicht mehr so auf das Kerngeschäft. Und deswegen lag es auch sehr nah zu sagen, wir fokussieren uns auf das, was wir am besten können. Und das, was wir am besten können, sind Gerätebau. Und das mit King of Machines kam etwas später, obwohl unsere Kunden national, international schon wussten, wir produzieren schon die geilsten Geräte. Allerdings war das mehr oder weniger so ein Geheimnis. Dann mehr so, die unsere Fans, die kannten uns, aber wir haben immer nur in dem gleichen Teich gefischt und ich war der Meinung, dass wenn wir uns wirklich nur noch fokussieren und das Unternehmen wieder in die Position bringen, dann fischen wir auch in andere Teiche und das war dann auch so. Und wir haben uns wirklich so ein bisschen von so einer Krake, die ganz viele Arme hat, haben wir uns zu King of Machines entwickelt. Wir haben uns dann nicht mehr breit, sondern spitz aufgestellt. Und das war ein Stück weit schon unser Erfolg mit, ist klar. Wir hatten viel zu viel gemacht, wir haben viel zu viel auf dem Tisch gehabt, wir haben viel zu viele Projekte gehabt, wir haben viel zu viele Produkte im Sinne von Produkte, die nicht zu unserem Kerngeschäft gehörten und wir haben zu viel Energie für Sachen verschwendet, die am Ende viel Geld gekostet haben und wenig gebracht haben, wenig Ertrag, wenig. Mein alter Chef hat immer gesagt, achte immer auf Umsatzkostenertrag. Und das haben wir dann auch so forciert dann tatsächlich.
Das wird natürlich den Erdogan freuen.
Ja. Du, ich meine, das ist halt genau der Punkt, ne? Diese solide Grundbasis, die wir gebaut haben jetzt über die Jahre, die kriegst du halt nicht hin, indem du versuchst, alles zu machen, sondern bei uns ist, und ich weiß, das ist schon so ein bisschen abgedroschen, das zu sagen, aber bei uns hat das wirklich zu 100% Bestand. Das ist halt auch unsere Malocha-Mentalität. Also nicht nur die Kollegen drüben im Werk, sondern auch hier. Wir arbeiten jeden Tag halt wirklich an den Stärken, die wir haben und versuchen, da keine Experimente einzugehen. Weil Experimente, manchmal bringt es was. Ja, also wir wagen uns schon aus der Komfortzone raus, regelmäßig. Ne? Wir erschließen neue Märkte, wir versuchen auch hier und da zu diversifizieren, da wo wir es halt uns zutrauen. Aber wir versteifen uns schon oder wir beschränken uns da schon wirklich auch auf unsere Stärken und versuchen die so bestmöglich auch so auszuspielen. Und die Rechnung ist einfach. Wir kaufen Material, wir produzieren das Gerät und verkaufen es.
Das sind Shimal Yilmaz, a.k.a. Shimi, und Erdjan Koca. Shimi ist der CEO und Erdjan der CFO von Gym80, dem Fitness- und Kraftgerätehersteller mitten aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Und wie Shimi so treffend, selbstbewusst und direkt am Anfang festhält, wir bauen einfach die besten Geräte der Welt. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das Magische und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende des Lebens zu machen. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und ich darf schon jetzt verraten, dass ich heute tatsächlich mit Menschen zusammen in einem Raum sitze. Das ist insofern ganz erwähnenswert, weil viele Settings ja digital stattfinden. Und wenn er mich jetzt fragt, wo ich sitze, dann habe ich gerade erfahren, ich wollte eigentlich sagen, ich sitze einen Steinwurf entfernt von der Glückaufkampfbahn. Jetzt habe ich erfahren, ich sitze aber eigentlich einen Steinwurf entfernt von der Felddienstarena. Der aufmerksame Zuhörer kann daraus ableiten, ich sitze auf Schalke, also mitten im Ruhrgebiet. Und wenn er mich jetzt fragen würde, in welchem Kontext ich hier sitze, dann hat das tatsächlich auch was mit Sport zu tun, im weitläufigen Sinne, würde ich sagen. Und gleichzeitig ist es aber eher so, dass es wahrscheinlich was mit Stahlverarbeitung, Polsterei und vielleicht noch ein paar anderen Dingen zu tun hat. Vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein. Und warum das gerade noch des Weiteren so spannend ist, und das darf ich gerne am Anfang mal verraten. Es ist tatsächlich so, dass die erste Idee für meinen Podcast eigentlich Kabinengespräche hieß. Das ist eigentlich ganz lustig. Und erst im Gespräch mit meinen Kiddies, als ich so zusammensaß, hat sich ergeben, dass eigentlich Beyond KPI viel mehr Sinn macht. Also von daher ist es irgendwie so, dass ich heute irgendwie gefühlt auch ein Kabinengespräch führe. Und ihr wisst ja, Kabinengespräche oder Kabinen haben ja ein ganz bestimmtes Phänomen gemeinsam. Das ist so der Satz, what happens in Vegas, stays in Vegas. Aber vielleicht ist heute genau das Gegenteil der Fall. Vielleicht schaffen wir es heute, auf der einen Seite ein Kabinengespräch zu führen, also mit aller Offenheit, so wie es, jetzt sage ich das mal etwas melodramatisch, im Ruhrgebiet so üblich ist, also ehrlich und offen und einfach mal raus. Und gleichzeitig irgendwie zu schauen, dass ja, wir irgendwie ganz interessante Themen ansprechen. So, bevor ich jetzt mich hier irgendwie verquatsche, will ich euch aber verraten, wo ich denn sitze. Mir gegenüber sitzt der liebe Shimi Schimal Yilmaz und der liebe Ercan Kocha, seines Zeichens CEO und CFO von Gym80. Und wenn er mich jetzt fragen würde, wie soll ich sowas anmoderieren, dann könnte ich jetzt so etwas mehr so im Storytelling-Format sagen, was passiert eigentlich, wenn ein ehemaliger Türsteher und gelernter Industriemechaniker und ein ehemaliger Rapper und studierter Ökonom
Teenie-Star
sich entscheiden, Sex ein Unternehmen Hallo! Sich entscheiden, ein Unternehmen, ich würde mal sagen, zumindest in herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten zu übernehmen. Und jetzt kann ich direkt sagen, wenn ich Chuck Norris fragen würde, dann wird er wahrscheinlich sagen, alles. Mal schauen, was die beiden darauf antworten. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich riesig, dass der Shimi und der Ercan sich Zeit genommen haben und heute mit mir vielleicht genau in dieser Manier einfach mal ganz offen im Sinne eines Kabinengesprächs hier zu quatschen. Herzlich willkommen, lieber Shimi. Herzlich willkommen, lieber Ercan.
Guten Morgen, lieber Stefan. Guten Morgen, lieber Ercan. Und ich hätte mir auch nie gedacht, dass ich mit dem großen Urge, dem Rapper, hier an einem Mike, sag ich ja, an einem Mike gemeinsam mal reinspreche und reinsingen kann, gleich wahrscheinlich auch noch.
Ja, morgen Stefan, danke für das schöne Intro. Morgen Shimi, gleich rocken wir das Mike.
Ja, genau.
Also der Podcast heißt ja Beyond KPI, übrigens so eine Standardfrage, mit der ich die Sachen häufiger eröffne, weil das eben, finde ich, ganz spannend ist. Vielleicht jetzt mal zuerst in deine Richtung, Shimi, ist, es gibt ja so Momente im Leben, ne, so da guckt man zwar dann so in der Retrospektiven, also wenn man dann so als alter, weiser Mann zurückblickt, dann sagt man, wow, krass, so, aber in den Momenten selber ist das ja meistens nicht, also zumindest nicht so reflektiert so krass, sondern ist es eher so, wow, krass.
Sprichst du jetzt mein Alter an, oder willst du mein Alter ansprechen?
Achso, by the way, wir sind ja im Kabinengespräch. Ist ja übrigens was in Kabinen ganz offen, man redet ganz offen irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist fetter geworden, Shimi, oder?
Ja, das Bankkonto ist fetter geworden, das ist das Einzige. Oh.
Das liegt an deiner dicken Brille.
Nein, ich will das direkt mal hier. Wir sitzen hier Adonis-ähnliche Mannsgestalten gegenüber.
So,
also von daher, damit wir das mal klar haben.
Aber nee, das aber, mit dem Fett, das musst du hier rausschneiden. Ne?
Das bleibt drin. Nein, nee, was ich wissen will ist, genau, also wenn wir jetzt mal zurück sozusagen in die Zeit reisen. Und ich hatte ja gesagt, also es gab ja sicherlich mal eine Zeit, wo du sagst, wo das vielleicht, so offen können wir ja sein, das Bankkonto dieses Unternehmens nicht so fett war. Und vielleicht genau in der Zeit hast du, oder vielleicht sogar schon ihr zusammen, das weiß ich gar nicht ganz genau, aber irgendwie jetzt mal zunächst in deine Richtung, offensichtlich eine Entscheidung getroffen, dieses Unternehmen, sag ich mal, nicht nur zu übernehmen, sondern zu sagen, okay, das ist genau mein Ding, ich mach das jetzt. Und wenn, ich weiß nicht, gab es so diesen einen Moment, also manchmal ist das ja so, keine Ahnung, stehst unter der Dusche und irgendwie struggelt man die ganze Zeit und denkt, soll ich das machen oder nicht und so weiter, dann erzählt der Kopf ja ganz viele Geschichten und manchmal ist es so, weiß nicht, man sitzt im Auto an der Ampel, ich sag ja so, ein berühmter Moment, wo du dann gesagt hast, alles spricht dagegen, vielleicht sogar. Jeden, den ich gefragt habe, schlaue Berater sagen mir, auf gar keinen Fall machen und so weiter. Und ich habe es trotzdem gemacht. Gab es so einen Moment?
Den Moment, selbstverständlich. Also den Moment, wo ich mich oder wo ich gezweifelt habe, es zu tun oder nicht zu tun, gab es nicht. Aber ich glaube, wenn ich auf andere gehört hätte, hätte ich es nicht gemacht, weil ganz viele mir schon davon abgeraten haben, ja. Mhm. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe es nicht alleine gemacht. Die Entscheidung habe ich natürlich alleine getroffen. Aber ich habe den Ercan ganz früh auf die Reise mitgenommen. Ich habe den ganz früh schon von meiner Idee erzählt. War Ercan zu der Zeit noch Buchhalter hier bei Gym80, angestellter Buchhalter. War auch schon im Begriff, das Unternehmen zu verlassen. Mhm. Und als ich die Idee hatte, habe ich mit Ercan noch gar nicht so richtig viel zu tun gehabt. Mhm. Wir kannten uns logischerweise und er hat halt mehr für meinen damaligen Partner gearbeitet, der ihn auch eingestellt hatte. Und dann habe ich Ercan so meine Idee, habe ich Ercan mal eines Tages hier abgefangen, gesagt, Ercan, komm, lass uns mal kurz unterhalten und habe ihn so mit auf die Reise genommen und habe ihm so meine Idee erzählt. Mhm. Und dann haben wir oder ich hatte so ein paar Zahlen aufgeschrieben. Erjan hat das dann in Form gegossen und wir hatten so einen 5-Jahres-Plan und als wir es dann tatsächlich so übernommen hatten, dann war nach 5 Jahren wirklich eine Punktlandung, die wir hier wirklich vollbracht hatten. Also all das, was wir geplant haben, ist auch tatsächlich so auch eingetreten, glücklicherweise. War natürlich auch zu der Zeit Glück. Wir hatten auch total viele Hürden, die wir nehmen mussten. Aber es war auch viel Können. Ich wusste, was das Unternehmen kann. Ich wusste, was ich kann. Ich wusste, was das Team kann. Wir konnten von Anfang an natürlich die besten Geräte der Welt bauen. Und dann, ich hatte ganz großes Vertrauen ins Unternehmen gesteckt, in die Leute gesteckt, in die Region gesteckt, in alles hier gesteckt, ne? Und in Made in Germany. Und ja, und zusammen mit Erjan haben wir natürlich das so wirklich so vollbringen können. Und ja, das, wie gesagt, es war Glück, es war Können und es waren die richtigen Entscheidungen und auch die richtige Zeit, obwohl dann auch genau zu der Zeit auch noch Corona kam. Ich glaube, so 4-5 Monate nach Unterschrift, nach vertraglicher Unterschrift war auch noch Corona, stand uns im Wege. Selbst das war am Ende, kam das zu einem Glücksgriff, weil dann auch Gold's Gym auf uns zukam, beziehungsweise RSG, also Gründer von McFit, Rainer Schaller, der leider ja verstorben ist. Und der kam dann auf mich zu, der schon lange ein Geschäftspartner und sehr guter Freund von mir ist und war, leider war. Und hatte mich dann gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm zusammen als Partner 35% der Anteile abzugeben und die große Reise in die USA zu machen, weil er ja Goldstream gekauft hatte. Da habe ich gesagt, okay, komm, mit Erjan das auch überlegt, haben die Strategie besprochen und ein riesen Öffner für uns. Und dann haben wir natürlich, als alles zu war zu Corona, haben wir hier tatsächlich richtig, richtig viel gearbeitet. Also wir hatten nicht einen Tag Kurzarbeit gehabt. Wir haben Samstag, Sonntag 24/7 gearbeitet und keiner wollte uns das so richtig glauben, dass wir so viel zu tun haben. Also das war total konträr zu dem, was in der Welt eigentlich los war. Das war, glaube ich, auch ein richtig guter Glücksgriff auch und kam alles so, wie der liebe Gott es dann auch so für uns vorher bestimmt hat, tatsächlich.
Ja. Ich will noch mal so einen Schritt nicht zurückgehen, aber das, was ich das total spannend finde, weil du sagst ja, was übrigens ja gar nicht so selten der Fall ist, ne? Du sagst es ja so habe ich es zumindest verstanden. Wenn du damals die Leute gefragt hättest, wäre die Anzahl der Menschen, die gesagt hätten, auf gar keinen Fall machen, bist du wahnsinnig, wäre wahrscheinlich höher gewesen als die gesagt haben, naja, irgendwie.
War so.
Wer genau.
Nicht, war so.
Genau, und jetzt deswegen, was ich nochmal spannend finde, deswegen frage ich mal so den Erjan. Also, okay, da kommt jetzt der Schimmi und jetzt weiß ich auch, weil wir kannten uns ja auch schon zu der Zeit. Jetzt muss ich gerade so ein bisschen, das darf ich vielleicht auch ein bisschen mit Augenzwinkern sagen, jemand, der jetzt nicht direkte Affinität zu Buchhaltung und so den Dingen, ne, die, mit denen du dich ja auch so sehr intensiv beschäftigst, hast. Und was ist bei dir angekommen? Was war die Idee? Weil da muss ja mehr jetzt nur als Zahlen drin waren, weil wahrscheinlich Zahlen waren nicht das Ärgersargument, was dich hätte überzeugen können, sondern irgendwie so eine Art von Vision oder wo, ne, weil du sagst ja auch, du hattest irgendwie ein Bild vor Augen vielleicht sogar, wo man sagen müsste, wenn man jetzt hier wahrscheinlich übers Gelände gelaufen wäre, dann hätte man viel Abstraktionsvermögen haben müssen, um sich das vorzustellen, dass das mal so sein kann, oder? Was war die Idee, die dich überzeugt hat, Erjan, wo du sagtest, ja, da habe ich Bock drauf, da mache ich mit?
Ja, genau. Also ich habe knapp drei Jahre hier gearbeitet, ne? Im Rechnungswesen, hab die Buchhaltung neu strukturiert, ich meine, wenn du mit den Belegen arbeitest, bist du ja an den Informationen dran. Du weißt ja ganz genau, wenn es beherrschst, von Zahlen abzuleiten, was das Unternehmen für ein Potenzial hat, wo es gerade steht, wo die Stärken, wo die Schwächen sind und so weiter. Ich habe natürlich eine ganze Menge Stärken entdeckt, habe aber auch eine ganze Menge Schwächen gesehen. Ja, und das lag teilweise an den Prozessen, teilweise an den Entscheidungswegen, teilweise daran, dass ja, die grobe Richtung quasi dem, was das Unternehmen eingeschlagen hatte, dem Unternehmen an sich und dem Produkt nicht gerecht wird. Hm. Und irgendwann hatte ich auch mehr oder weniger, Schimi hat es gerade gesagt, ähnlich wie er, nur auf einem anderen Level natürlich. Ne? Ich war 3 Jahre da, Schimi war da schon 20 Jahre hier. Also der hatte auch nochmal eine ganz andere Bindung zum Unternehmen. Da hatte ich auch schon leicht den Kaffee auf. Schimi ist, es gibt nicht viele Menschen, die mich lesen können. Er kann mich auf jeden Fall sehr gut lesen. Und hat das, glaube ich, auch damals schon so mehr oder weniger gefühlt, Intuition, wie auch immer. Wir haben dann, wie gesagt, nicht so viel miteinander zu tun gehabt, immer nur am Rande. Und da haben wir, das war Ende 2016 mal angefangen, also jetzt mittlerweile vor fast über 10 Jahren, miteinander zu reden. Und er hat mir von seinem Plan erzählt. Ich, ja, habe mir da Gedanken drüber gemacht. Und das, was mich dazu bewogen hat, halt mitzuziehen, war der Glaube an das Produkt, der Glaube an Chemie, der Glaube an das Unternehmen halt, ne? Mhm. an die Struktur. Ich meine, klar, Vision ist wichtig, aber du weißt, wie viele Leute da bei Instagram mittlerweile rumlaufen und von irgendwelchen Visionen erzählen und am Ende des Tages einfach nur versuchen, uns oder der Bevölkerung ein billiges Produkt zu verkaufen. Die Vision ist wichtig, die gibt die Richtung vor, aber da war die Herausforderung und die haben wir gerne angenommen. Erstmal, ich meine, dein Podcast heißt Beyond KPI. Na, das kann man sehr emotional auffassen. Die Personen hinter den Kennzahlen und so weiter. Aber hinter den Kennzahlen stecken natürlich auch Zahlen, Prozesse, Entscheidungswege. Das heißt, wir haben erstmal unsere Hausaufgabe gemacht. Wir sitzen gerade übrigens in dem Raum, wo wir die unangenehmsten Gespräche geführt haben, ne? Wo uns Banker, also wirklich Armeen von Banker, auf Tagesbasis dann gegenüber saßen, dann immer so ein bisschen, ja, unglaubwürdig dahergeguckt haben, bis wir denen halt auch wirklich mal erzählt haben, was das alles eigentlich für ein Potenzial hat, was für eine Branche das eigentlich ist, dass wir für uns noch ganz, ganz weit entfernt sind von der Startlinie. Also wir sind noch gar nicht angefangen und das Gefühl haben wir mittlerweile immer noch, kann man sagen. Na, also wir arbeiten dran, wir haben genau diese Punkte unter Kontrolle. Wir können unseren, und das war damals halt die Herausforderung, wir können unseren Wachstum messen, wir können unseren Status quo messen. Das kannst du halt wirklich nur, wenn du alles einmal ordnest, hingehst, schaust, was hat eigentlich welchen Effekt, welche Entscheidungen müssen wir treffen, macht es Sinn, in Felder zu gehen, die strategisch vielleicht nicht unseres sind, oder konzentrieren wir uns auf den Kernbereich und da kommt dann die Vision wieder. Wir sind zurückgegangen zu den Anfängen quasi, haben unser altes Publikum wieder abgeholt, indem wir uns darauf konzentriert haben, was wir am besten können. Und der Rest kam mehr oder weniger von selbst. Mhm. Ja. Also Authentizität, dass die Leute uns unser Produkt abkaufen, also nicht nur monetär abkaufen, sondern uns auch glauben, dass wir das wirklich können. Und das müssen wir mittlerweile auch niemandem mehr beweisen. Trotzdem steckt eine ganze Menge mehr dahinter, als man denkt. Also ich meine, das international in Gym 80 international, würde ich sagen, ist erst nach 2018 wirklich dazu gekommen. Davor haben wir im Ausland schon verkauft, auch nicht wenig, aber wirklich die Internationalisierung, die ist seit, also würde ich sagen, in den letzten 7, 8 Jahren halt wirklich fokussiert worden.
Ja. Ich will nochmal den Punkt aufgreifen, das könnte man jetzt ja wieder so strategisch aufladen. Da ist ja immer so eine Entscheidung, Fokus oder Diversifikation. Jetzt habe ich gerade gehört, und jetzt frage ich auch nochmal an dich, Chemie, war dir klar, dass das auch damit verbunden ist, Dinge nicht mehr zu machen? Also ganz bewusst sozusagen, also wenn das Ding irgendwie hier fliegen muss, dann gibt es ja die Möglichkeit, man diversifiziert, so würde man das ja jetzt nennen, oder man fokussiert sich. Und deswegen war auch so meine Frage, ist so diese King of Machine-Idee, also die jetzt vielleicht so marketingmäßig schon da ist, also war die so da, ohne dass der Begriff schon da war? Also dieses Rückfokussieren oder Erinnern, so habe ich das ein bisschen verstanden an eigentlich, wo kommen wir eigentlich her oder was ist eigentlich unsere größte Stärke?
Ja, du, das war ja ein kleines Stückchen das Hauptproblem, warum ich dann eigentlich meinen Entschluss gefasst hatte, das Unternehmen eigentlich ich selbst zu verlassen, weil wir uns hier so ein bisschen verwässert haben in Gym 80. Wir hatten den Fokus gar nicht mehr so auf das Kerngeschäft. Mhm.
Und deswegen lag es auch sehr nah zu sagen, wir fokussieren uns auf das, was wir am besten können. Und ja, das, was wir am besten können, sind Gerätebau. Und das mit King of Machines kam etwas später, obwohl unsere Kunden national, international schon wussten, wir produzieren schon die geilsten Geräte. Allerdings war das mehr oder weniger so ein Geheimnis. Dann mehr okay, so die unsere Fans, die kannten uns, aber wir haben immer nur in dem gleichen Teich gefischt und ich war der Meinung, dass wenn wir uns wirklich nur noch fokussieren und das Unternehmen wieder in die Position bringen, dann fischen wir auch in andere Teiche und das war dann auch so. Und wir haben uns wirklich so ein bisschen von so einer Krake, die ganz viele Arme hat, haben wir uns zu King of Machines entwickelt. Wir haben uns dann nicht mehr breit, sondern spitz aufgestellt. Mhm. Und das war ein Stück weit schon unser Erfolg mit, klar. Wir hatten viel zu viel gemacht, wir haben viel zu viel auf dem Tisch gehabt, wir haben viel zu viele Projekte gehabt, wir haben viel zu viele Produkte im Sinne von Produkte, die nicht zu unserem Kerngeschäft gehörten und wir haben zu viel Energie für Sachen verschwendet, die am Ende viel Geld gekostet haben und wenig gebracht haben, wenig Ertrag, wenig. Mein alter Chef hat immer gesagt, achte immer auf Umsatzkostenertrag. Und das haben wir dann auch so forciert dann tatsächlich.
Das wird natürlich den Erdogan freuen.
Ja. Du, ich meine, das ist halt genau der Punkt, ne? Diese solide Grundbasis, die wir gebaut haben jetzt über die Jahre, die kriegst du halt nicht hin, indem du versuchst, alles zu machen, sondern bei uns ist, und ich weiß, das ist schon so ein bisschen abgedroschen, das zu sagen, aber bei uns hat das wirklich zu 100% Bestand. Das ist halt auch unsere Malocher-Mentalität. Also nicht nur die Kollegen drüben im Werk, sondern auch hier. Wir arbeiten jeden Tag halt wirklich an den Stärken, die wir haben und versuchen, da keine Experimente einzugehen. Weil Experimente, manchmal bringt es was. Ja, also wir wagen uns schon aus der Komfortzone raus, regelmäßig. Ne? Wir erschließen neue Märkte. Wir versuchen auch, hier und da zu diversifizieren, da, wo wir es halt uns zutrauen. Aber wir versteifen uns schon oder wir beschränken uns da schon wirklich auch auf unsere Stärken und versuchen, die so bestmöglich auszuspielen. Und die Rechnung ist einfach. Wir kaufen Material, wir produzieren das Gerät und verkaufen es. Nur zwischen diesen Schritten gibt es halt sehr, sehr, sehr viele Prozesse, Möglichkeiten, Synergien, Dinge, die nicht auf Papier gefasst sind, wenn man den einen oder anderen Kunden vielleicht aus welchem Grund auch immer verärgert, weil man seinen Erwartungen nicht entsprochen hat, dass das vielleicht einen Stein auslösen könnte, den man dann später teuer bezahlen muss, aber auch in die andere Richtung. Mhm. Dass wir halt Dinge machen, die für die sich andere vielleicht zu fein sind oder keine Zeit für haben. Und das löst dann halt eine Lawine an Ertrag aus. Ne? Es geht in beide Seiten und da sind wir sehr feinfühlig. Unsere Kollegen vor Ort am Markt sind sehr feinfühlig und wir arbeiten halt wirklich nur mit Profis und mit den Besten zusammen.
Hm. Ich will nochmal auf den Aspekt eingehen, den hast du vorhin auch erwähnt und ich meine, das ist ja auch total Teil eures Nukleus, würde ich sagen. Du hast von Made in Germany gesprochen und vielleicht auch könnte man sagen, ich weiß gar nicht, ob das vor 10 Jahren noch so war, dass ja im Grunde alles, ne, so im Sinne von Internationalisierung bedeutete ja eigentlich normalerweise, du machst mal auf jeden Fall den Gang Richtung Asien und überlegst, ob du das nicht irgendwo alles auslagerst. War das auch mal irgendwie zumindest ein Szenario, was ihr durchgespielt habt? Also jetzt mal rein so im Sinne von, okay, wir wollen das Ding hier zum Fliegen bringen, da muss man ja vielleicht auch jetzt mal ehrlich alles einmal durchspielen, um sich zu fragen, geht das überhaupt? Gab es da auch so eine Art von T-Kreuzung, wo es so hieß, ich meine, jetzt sitzen wir hier und ist alles aufgegangen, alles fein. Aber so, wie gesagt, gibt ja auch durchaus Argumente, so offen dürfen wir ja auch sein, gegen Made in Germany. Ne? Oder viele Dinge, wo man einfach sagen würde, boah, wenn ich mir das alles angucke, ganz ehrlich, das geht, das kann ich auch einfacher haben. Da muss ich nur gucken, dass irgendwie ein Schiff unfallfrei irgendwie nach Europa kommt oder so, oder?
Naja, gut, gegen Made in Germany auf keinen Fall. Wir leben und wir haben unsere Kinder hier groß gekriegt, großgezogen. Ich habe, ja, Erjan auch, seine beiden Söhne sind hier geboren. Mein Sohn ist in Deutschland geboren. Warum sollte ich gegen Made in Germany sein? Ganz im Gegenteil sogar. Ich bin absolut voll dafür und ich bin Befürworter von, eigentlich sollten alle Firmen wieder zurück, die abgewandert sind. es gab nie die Entscheidung oder den Gedanken, hier die Zelte abzureißen. Mhm. Es gab aber die Entscheidung, weil wir auch sehr stark in Asien vertreten sind. Asien ist nicht China. Asien ist, geht bis vor die Türen von der Türkei. Und da wir in Asien ziemlich viel auch unterwegs sind und da haben wir die Entscheidung mal getroffen, vor vielen, vielen, vielen Jahren in Asien eine Produktion aufzulegen, nur für den asiatischen Markt. Leider ist der Schuss nach hinten losgegangen. Leider war die Qualität nicht so gut. Mhm. Und das, was wir von da bekommen haben und haben diese Produktion quasi auch aufgegeben. Das war Partner, der für uns produzieren sollte, wie gesagt, für den asiatischen Markt. Aber selbst unsere asiatischen Kunden, die dann trotzdem Gym 80 beziehungsweise Edition 80 hieß die Serie, waren es einfach gewohnt, andere Qualität von uns zu bekommen. Weil das ist ein sehr preissensibler Markt, die dann nicht in Euros zahlen, die wirklich halt nicht halt in den Drittländern unterwegs sind und gerne Gym 80 haben wollen, aber sich das nicht leisten können, aber die Qualität trotzdem von Gym 80 haben wollten. Und dann haben wir gesagt, du, das ist dann rübergeschlagen, dass die Qualität echt schlecht ankam und wir das dann unterbrochen haben. Dann haben wir auch die Produktion aufgegeben und haben gesagt, alle, die Gym 80 haben wollen, kriegen es direkt hier aus Deutschland und da fühlen wir uns auch besser bei. Also wir wollen das Unternehmen, die Marke nicht verwässern und es ist und bleibt auch hier in Gelsenkirchen, im good old Germany.
Mhm. Den Punkt will ich nochmal nutzen, weil, wie gesagt, ich will das auf der einen Seite jetzt hier überhaupt nicht zu politisch aufladen und gleichzeitig ist es ja schon irgendwie auch spannend, weil ihr seid ja sozusagen Kinder mit Migrationshintergrund, so würde man das ja jetzt politisch korrekt sagen. Gleichzeitig höre ich jetzt gerade totale, eine Ode an quasi den Standort Deutschland, wo man ja auch sagen muss, das ist ja manchmal auch gerade schwer, weil manchmal, wenn man so, keine Ahnung, zumindest in meiner Wahrnehmung, mit Menschen spricht, dann hört man eigentlich aber genau das Gegenteil, ne? Also wie scheiße eigentlich alles ist hier.
Dann müssen sie, die haben alle die freie Wahl, dann zu sagen, ey, ich will gar nicht mehr in Deutschland leben, dann müssen sie gehen.
Ja, ich will das nur einmal aufnehmen, weil das ist ja, ich bin da übrigens ja total dabei. Also ich glaube durchaus, wenn man, und ich glaube so viel internationalen Zugang haben wir wahrscheinlich dann auch zusammen, wenn man sich eben auch durchaus andere Regionen der Welt anschaut, dann ist es vielleicht auch immer mal wieder ganz gut. Ne? Wir haben vorhin ihr habt euch hier an etwas erinnert. Ich glaube manchmal auch, dass es von Vorteil sein könnte, dass man sich hier an ein paar Sachen, also jetzt mit allem Negativen, aber auch mit Positiven, was hier eigentlich geschaffen wurde. Ne? Ja, die Bahn fährt nicht und keine Ahnung, jetzt die Rüttelbrücke gesperrt und so weiter, wo man sich manchmal fragt, was ist denn hier eigentlich los? Aber gleichzeitig eben auch zu sagen, naja, da ist aber ja auch echt viel Substanz und ich sag jetzt mal auch Infrastruktur und irgendwie vielleicht auch eine Idee geschaffen worden oder ein Umfeld geschaffen worden, wo man sagen könnte, naja, das ist ja auch schon gar nicht so schlecht, um das jetzt mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Jetzt ist aber meine Frage so, genau, irgendwie ja total spannend, wenn ihr jetzt aus eurer Geschichte irgendwie kommt und auch, wie gesagt, mit eurem Hintergrund guckt, gäbe es irgendwie so eine Empfehlung, jetzt habe ich gerade schon eine gehört, wo man sagen könnte, naja, also könnt ihr mal alle wieder klarkommen. Und vielleicht ist ja sogar auch hier mit dem Unternehmen, ich frage das ganz offen, ja auch irgendwie eine Botschaft verbunden, ne, die ihr so mitgebt. Ne? Ich meine, so im Sinne von, ich sag ja, wir haben irgendwie einen Migrationshintergrund und leben trotzdem hier und sind da irgendwie total stolz drauf. Ist das so?
Du, darf ich?
Nee, ja.
Der Glaube an das Produkt und an unsere Arbeit ist so immens hoch, die Identifikation von uns, unseren Kollegen mit der Marke, mit dem Produkt ist so immens hoch, dass wir halt diesen Entwicklungen, die immer nur temporär sind, halt trotzen. Das war zu Corona-Zeiten so, da haben wir uns gedacht, okay, ich meine, wenn es kippt, dann kippt alles, dann stehen wir alle da, aber solange wir können, arbeiten wir einfach, gehen wir geradeaus weiter. Und wie gesagt, also hätten wir auf Berater, ne, von denen jetzt auch nicht alle immer schlecht waren, aber hätten wir auf den einen oder anderen Menschen gehört, würden wir jetzt heute hier nicht sitzen und davon erzählen, dass wir vor 4 Jahren noch 25.000 Quadratmeter hier an Produktion und an Fläche insgesamt hatten und jetzt mittlerweile 60.000, ne? Und das Ganze natürlich auch bespielt werden muss mit immer mehr Investments und mit immer mehr Laseranlagen, Schweißrobotern, Personal von 160 auf über weit über 300 jetzt mittlerweile. Und das ist immer noch nicht, das Boot ist immer noch nicht voll, noch lange nicht. Ne? Wir brauchen echt hier noch, wir bauen hier noch sehr viel mehr Kapazitäten auf. Und klar, wenn du dir jetzt die Entwicklung anschaust, viele sind unzufrieden, bei vielen läuft es einfach nicht. Da musst du dir einfach nur mal die Statistiken angucken, wie viele Unternehmen auch teilweise 100, 150, 200 Jahre alte Traditionsunternehmen jetzt gerade verglühen oder einfach untergehen, weil ja die Struktur sie nicht aufgefangen hat oder weil die Geschäftsmodelle veraltet sind und so weiter. Unser Geschäftsmodell ist einfach. Ne? Ja. Da geht es um Sport, um Fitness, um körperliche Ertüchtigung, um Kunden, die sich darauf spezialisiert haben. Und am Ende des Tages sind wir auch Nischenhersteller. Ne? Also es gibt jetzt nicht so viele Kraftgerätehersteller in Deutschland oder in Europa. Es gibt welche, ne? Und die sind auch als Konkurrenz werden die oder als Mitbewerber von uns ernst genommen. Wir werden auch von denen ernst genommen. Aber wir trotzen diesen Entwicklungen. Und wenn wir jetzt hier viele Steuern zahlen, dann ist das halt so. Da kann man jetzt nichts dran machen. Wir arbeiten einfach weiter geradeaus und kalkulieren mit den Synergien, die wir in Zukunft halt realisieren können.
Ich will das nochmal ein bisschen konkreter machen. Vielleicht können wir das sogar ein bisschen sortieren. Genau, also, wie gesagt, Thema Sozialisation. Brauchen wir jetzt hier nicht so akademisch aufladen. Aber Shimi, Migrationshintergrund, dann sagst du Türsteher und heute bist du super erfolgreicher Unternehmer. Wenn ich dich jetzt fragen würde, aus dieser ganzen Zeit, also diese ganze Wegstrecke, jetzt vielleicht sogar da wo du herkommst, dann eben Türsteher, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das sind echte Learnings gewesen, die heute noch total valide sind, die ich heute noch, keine Ahnung, also wenn ich die nie gelernt hätte, dann würde ich heute hier gar nicht sitzen, ist vielleicht mal das eine oder das andere ist, wenn du mich jetzt so ehrlich fragst, die wende ich heute immer noch an, also die, vielleicht anderer Kontext, aber immer noch dieselben Skills, so würde ich jetzt mal fast sagen.
Abgesehen davon, dass ich ja Türsteher war, war ich auch Teamsportler. Mhm. Ich habe American Football gespielt. Die wende ich auf jeden Fall an, weil ich bin ein absoluter Teamplayer. Und das wende ich heute an, hat mich sehr weit nach vorne gebracht, dass ich kann vieles, aber nicht alles. Und wenn ich etwas nicht kann, dann gucke ich, wer es besser kann als ich. Und dann frage ich die Leute, ob die Bock haben, in meinem Team zu spielen. Mhm. Und als Türsteher, aber ich glaube, das war jetzt nicht nur die Türsteherzeit, aber ich habe ein unwahrscheinliches Durchsetzungsvermögen. Wenn ich was will, dann kämpfe ich dafür und will es dann auch erreichen. Also das sind schon Skills, die ich mitgenommen habe.
Ich will dir mal eine Sache dazulegen. Also nochmal, wir kennen uns ja jetzt tatsächlich schon etwas länger als 2 Monate.
Schon ein paar Jahre.
Genau. Und ich weiß, ich kann mich erinnern, aber du kannst mich korrigieren. Ist das auch nur in meiner kindlichen, habe ich das so abgespeichert wie so ein kleiner Junge?
Jetzt bin ich gespannt.
Irgendwann hast du mal gesagt, also ich weiß nicht mehr wann, aber es ist wirklich, weiß ich nicht, vielleicht 10 Jahre her?
Ja.
Hast du gesagt, Türsteher haben ja so eine gewisse Fähigkeit, Leute relativ schnell einschätzen zu können.
Ist so, ja.
Und ich weiß, wir haben ja auch schon einige Meetings miteinander verbracht, dass so, wenn du still wirst und im Grunde so den Raum scannst oder so, ist das, was das noch übergeblieben ist?
Ja, ist tatsächlich so.
Ja.
Ja, ich kann, Erjan hat es ja vorhin auch schon ganz gut gesagt oder ganz früh gesagt, dass ich sehr gut Menschen lesen kann. Mhm. Die Zeit nehme ich mir tatsächlich, um mir die Leute auch genauer anzugucken. Und ich kann das, glaube ich, schon ganz gut, dass ich Menschen lesen kann. Ich kann Spielzüge beim Football sehr gut lesen. Und,
ist das ein Kopfding oder ein Bauchding?
Das ist sowohl als auch, würde ich sagen.
Okay, dann würde ich gerne mal bleiben. Also wie fühlt sich das im Bauch an, wenn du irgendwo jemanden, keine Ahnung, vielleicht ist das ja manchmal auch wieder so beyond. Man sitzt ja da, wenn ich dich fragen würde, könntest du mir wahrscheinlich noch nicht mal einen rationalen Grund nennen. Du sagst nur irgendwie, fühlt sich doof an, keine Ahnung, was du dann sagst oder so. Was taucht dann auf?
Ja, also... Du,
verrat uns deine Geheimnisse.
Nein, die kann ich ja nicht. Ich kann nicht ganz in mich reingucken lassen, weil dann wird mich jeder lesen können.
Ja, absolut.
Nein, Quatsch. Das ist, wie gesagt, sowohl als auch. Und ich beobachte ganz gerne. Wie du weißt, bin ich auch jetzt nicht der aller. Ich mag das auch nicht mal vor Leuten zu reden. Und ich bin eher so wirklich in der zweiten Reihe. Ich mag auch gar nicht, mich nach vorne zu präsentieren. Und klar, manchmal geht's auch nicht. Manchmal muss man auch mal in die erste Reihe gehen. Aber ich fühle mich in der zweiten Reihe tatsächlich wohler. Und
aber in der zweiten Reihe kann ich besser beobachten. Mhm. Also, dann nehme ich mir einfach die Zeit und schaue mir die Leute an, schaue mir die Themen an und kann dann auch tatsächlich, auch wenn ich so, du hast gerade die Türsteherei angesprochen, ich habe das wirklich so gespürt, wenn ich im Laden drin war und mir den Laden mal so durchgescannt habe, dann wusste ich, ach, da hinten in der Ecke passiert irgendwas. Und so war es dann auch in der Regel. Das habe ich tatsächlich so, hört sich vielleicht doof an, aber ich habe sowas wie ein fotografisches Gedächtnis. Wenn ich durch die Produktion gehe, dann kannst du mich nach 3 Wochen noch fragen, wo das eine oder andere gestanden hat. Das kann ich dir dann, glaube ich, noch so fast auf den Punkt genau sagen.
Ja. Übrigens, wenn man das jetzt auch hier wieder, wenn man das so aufladen, so, das ist ja so ein bisschen so, du musst das Feld vor dir haben, sozusagen, um dann so aus dem Hintergrund mit allem Positiven dann eher, sag ich mal, agieren zu können. Ist übrigens ja, wenn man das vergleichen würde, Wolfsrudel funktionieren ja genau so, ne? Also der Leitwolf oder die Leitwölfin ist übrigens immer hinten und geht nur im, wenn Gefahr in Verzug ist sozusagen, geht die einmal oder geht der nach vorne.
Genauso bin ich. Ich bin Wolfsrudel. Also das so wie bei Hangover. und Erjan ist auch in meinem Wolfsrudel. Willst du übrigens auch in unser Wolfsrudel?
Ja.
Aber du, weil, ohne Spaß, das Unternehmen braucht ein Gesicht, ja. Aber ich bin der Meinung, das Unternehmen, das braucht mehrere Köpfe, weil wir sind mittlerweile so groß. Klar, am Ende muss ein geben, der auch entscheidet, ist auch ganz klar. Aber ich verteile das tatsächlich so, die Aufgaben an die Leute, die das dann definitiv besser können. Wir machen hier unsere täglichen, wöchentlichen und auch einmal im Monat Management-Meetings. Wir daten uns hier schon ab und Erjan hat in seinem Bereich vollstes Vertrauen. Und nur bei ganz, ganz, ganz wichtigen Themen holt er mich auch rein. Und unsere Zeit ist auch begrenzt, meine Zeit ist begrenzt, sein ist begrenzt. Ob sie von unserer Marketing, von der Caro ist, die ja auch sehr, sehr viel ja auch macht und das Unternehmen halt im Marketing weit nach vorne bringt. Waren wir übrigens früher auch nicht so ganz so präsent und gut aufgestellt. Mittlerweile sind wir ja schon marketingtechnisch auch wirklich sehr weit fortgeschritten und machen, denke ich, auch sehr gutes Marketing. Also das Feedback ist einfach, wir machen gutes Marketing. Und ja, unsere Zeiten sind, oder Sherwin und Ingo, wie sie alle heißen, die das Unternehmen mitführen und mitleiten. Und wir daten uns da ab und die Jungs und Mädels, die haben ihre Freiheiten und das brauchen die auch. Mhm. Und mein vollstes Vertrauen.
Also jetzt nur was da, bevor ich nochmal zu dir komme, Erjan, weil die Frage würde mich natürlich bei dir auch interessieren, aber ich glaube so ein bisschen auch, wie gesagt, jetzt sage ich das mit aller Vorsicht, ich bin ja eher so ein, weiß ich nicht, ich würde sagen, ihr könnt gerne dann korrigieren, vor dem Mikro so eine Art freundschaftlicher Wegbegleiter, keine Ahnung, wir sehen uns manchmal 2 Jahre nicht und dann irgendwie, das darf ich aber auch ganz offen sagen, komme ja immer hin und fühle mich immer total willkommen und es ist auch total schön, weil es ist immer irgendwie Zeit. Also bei allem hin und her, weiß ich nicht, Zeit für einen Kaffee oder so, habe ich das Gefühl, das ist hier immer und das macht die Sache tatsächlich sehr besonders. Aber was du ansprichst, ist vielleicht auch da, wie du sagst, Marketing und so weiter. Ich glaube, dass ihr eher so verstanden habt, so substanziell erstmal was so aufzuladen, damit du auch was zu erzählen hast. Also nicht so ein oberflächliches, Marketing kann man ja auch machen, dann entsteht so ein Bild. Aber ich glaube, was hier eben vielleicht sogar tatsächlich gelungen ist über die letzten 10 Jahre, also ich sage jetzt mal von unten die Substanz hochzubauen, also das Gebälk so zu stärken, dass es auch belastbar ist und dann angefangen, eine Story zu erzählen, wo ich finde, ich sage jetzt mal, wenn man so beim Marketing manchmal Double-Click macht, dann siehst du, dann ist das zwar eben, wie gesagt, eine schöne Story, aber dahinter ist eigentlich gar nichts. Und ich glaube, hier ist richtig solides Zeug dahinter. Vielleicht ist das sogar auch, was es sogar so ausmacht. Aber jetzt mal dieselbe Frage an dich, Erjan. Also fang doch mal an, auch du. Ja, genau. Du darfst gerne was sagen. Mal irgendwann als Rapper, jetzt mal Platz 6 in den Charts, oder? Oder war irgendwie mal so, hilf mir.
Ja.
Und dann aber auch, was mich interessieren würde, genau, die Zeit, aber auch ja den so einen ähnlichen Hintergrund wie der Shimmy und dann irgendwie zu sagen, dann hast du ja irgendwie, wie gesagt, dann ja auch durchaus in ein Umfeld gegangen, so Wirtschaftswissenschaften, ne, wo man jetzt auch sagen müsste, das ist ja jetzt auch vielleicht nicht direkt das, was normalerweise einem Rapper einfallen würde. Hol uns mal ein bisschen rein in die Story, natürlich auch verbunden mit der Frage, Was schwingt da heute noch mit, wo du sagen würdest, gut, dass ich das gemacht habe, weil da kann ich heute echt noch drauf zurückgreifen?
Ja, also generell hatte ich immer schon ein Problem damit, mich eingrenzen zu lassen. Ne? Ich meine, jetzt als Rapper mit 14, 15 angefangen, Musik zu machen, Texte zu schreiben, in sämtlichen Studios in Deutschland unterwegs zu sein, mit anderen Rappern, mit anderen Gleichgesinnten damals schon zu connecten, hier mit einem Wochenendticket durch die Gegend zu fahren, sich künstlerisch auszuleben, in irgendwelchen Bahnhöfen zu pennen und ne, so mit allem, was dazugehört, aus dieser Jugendkultur zu kommen. Und auf der anderen Seite halt Ökonomie zu studieren, das hat halt für viele nie wirklich gepasst. Und das war auch
immer eine Sache, nur sorry, wenn ich unterbreche, aber jetzt ohne Name-Dropping, aber war da nicht auch so Moses Pelham auch mal irgendwie so eine Art Wegbegleiter oder so? Oder ist es jetzt gerade, sollten wir den Namen lieber wieder?
Nee, das war mal ein Bekannter natürlich, ne? Ein befreundeter Artist, einer, der viel weiter schon war als wir, auch immer früher eine Respektperson gewesen. Und klar, man ist sich, also wenn man in der gleichen Sparte unterwegs war, dann hat man sich zwangsläufig mal getroffen. Der Moses war auch der Erste, der mir damals einen Verlagsdeal angeboten hat. Da war ich noch in der Schule. Da sind wir nicht zusammengekommen. Wir haben dann unser Ding hier im Ruhrgebiet gemacht. Wir hatten gestern übrigens 25-jähriges Jubiläum von unserem ersten Album.
Okay.
Ja, damals halt mit meiner... Ja, kann man eigentlich sagen, mit meinen Jugendfreunden aus Wesel ein gutes Album gemacht, was heute immer noch Anklang findet. Wir sind damals auf Platz in den Top 50 gelandet, auf Platz 46.
Wie hieß das Album? Komm, Erjan, hau raus. Kann man das heute noch kaufen?
Ja, das kann
Spotify
man.
Spotify downloaden oder wie auch immer?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ne? Also der Name der Gruppe war ABS oder ist ABS und es gibt es ja immer noch. Und das Album hieß Kinderspiel, leichter getan als gesagt. Na, und das war halt damals so unser Ding. Und danach hat sich's weiterentwickelt. Dann war ich lange Zeit auch mit Kool Savas unterwegs. Wir hatten das Label Optic Records. Und ja, ich meine, das war die eine Seite von mir. Und die andere Seite war, nach den Wochenenden, wo wir dann Auftritte hatten, saß ich wieder in der Vorlesung und hab gepaukt. Ne? Und mir war schon klar, dass ich das, was ich halt mag, nicht immer machen werden kann und vielleicht auch irgendwann nicht mehr so mag, wie ich es damals gemocht habe. Und bin da halt in diese Richtung, bin im Rechnungswesen dann auch aufgegangen bei einer Wirtschaftsprüfung, war noch bei zwei Zwischenstationen, bevor ich dann zu Gym 80 gekommen bin. Gym 80 war dann quasi der erste Mittelständler, bei dem ich überhaupt gearbeitet habe. Auch auf Empfehlung von einem engen Freund von mir hier hingekommen und habe das Gespräch geführt. Damals halt mit dem Ari van Winkelhof. War mir super sympathisch. Das Ganze, ne, lag vor der Tür. Wesel, Gelsenkirchen gibt sowieso eine sehr enge Bindung. Und dadurch, dass 90% der Weseler halt Schalker sind, also Schalke-Fans vom Fußballverein. Und ja, ich hab meine Skills, die ich mir durch die Musik, durch auch meine jungen Erfahrungen im Business-Bereich, ne, selbst Verträge aushandeln und mit Zahlen umgehen müssen, weil, ne, wie willst du das machen? Ein Steuerberater war für mich immer so unerreichbar, weil ich hatte immer Angst, dass es da noch mehr Probleme geben könnte oder kann ich mir den überhaupt leisten? Und zum Anwalt bin ich nicht gegangen. Ich bin dann zu meinem Kumpel gegangen, der Jura studiert und der mittlerweile aber ein sehr guter Anwalt ist. Und das waren so meine, ja, das war so meine Art, mit der Geschäftswelt umzugehen. Und die Leichtigkeit, die haben wir uns eigentlich bis heute beibehalten. Klar ist alles sehr viel professioneller geworden. Wir tragen sehr viel mehr Verantwortung für nicht nur für unsere eigenen Kollegen, die mit uns zusammenarbeiten, sondern auch für unsere Kunden. Ja, unsere Kunden sind zu 98% B2B-Kunden. Das heißt, die haben auch wiederum Verantwortung für ihre Mitarbeiter und für ihre Endkunden. Und ja, die Leichtigkeit, die Kreativität auch tatsächlich, obwohl wir hier in einem knallharten Business halt uns befinden. Und ja, Das sind so die Skills, die ich mir beibehalten habe.
Mhm.
Mhm. Auch das Menschenkenntnis. Ich meine, ich kann die Leute jetzt nicht so tief eindringend lesen, aber Menschenkenntnis hilft natürlich auch gerade im Gespräch mit mit Businesspartnern, mit Banken, mit Unternehmensberatern und so weiter. Und ganz oft kommt das eine zum anderen und die Grundskills, die helfen einem immer wieder aus Situationen heraus oder helfen einem in gute Situationen rein. Ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage jetzt beantwortet habe.
Doch, also ich habe ja doch die Frage
gefragt.
Doch, ich weiß sie noch. Es ging da darum, was du aus der Zeit, sag ich mal, also Rapper überhaupt aus deinem Leben so mitgenommen hast. Und da habe ich gehört, Leichtigkeit, Kreativität, aber trotzdem irgendwie auch, ich meine, am Ende muss man ja auch sagen, so habe ich gehört, also bei euch beiden, da gab es ja früher, da gab es schon immer so eine Art von, weiß nicht, ob man das als Unternehmergehen bezeichnet oder so. Es gibt ja manchmal so, das glaube ich, zumindest auch in meiner Wahrnehmung, meiner Beobachtung, ne, so, genau, du kannst wahnsinnig aufgeladen dich mit Ausbildung vollladen, das meine ich gar nicht despektierlich. Aber ich glaube, es gibt ja so eine Frequenz, die, weiß gar nicht, ob ich das jetzt so, die kann man nicht lernen. Also entweder habe ich die in mir oder ich habe sie nicht in mir. Und so eine,
das hat nichts nur mit Unternehmer, es gibt etwas in dir, es gibt Sachen, die kannst du lernen, die hast aber auch in dir oder nicht.
Ja.
So einfach.
Du auch, ich meine, guck mal, allein mit einem Blatt Papier und einem Stift etwas erschaffen, ne, aus dem Nichts quasi. Das war immer schon eine geile Sache, dass alles aus deinem Kopf quasi kommt und nichts anderes ist es hier. Hier ist es dann nicht Stift und Papier und ein Mikrofon, hier ist es dann das Ovalrohr, die Bleche und die Lasermaschinen und ja, der Bezug zur Branche, dass man weiß, okay, wo schlägt die Branche jetzt gerade eigentlich hin? Können wir das überhaupt bedienen? Und nochmal der Bezug zum Rap. Viele Bekanntschaften damals geschlossen, die heute in diesem Leben einem immer wieder begegnen. Mhm. Ne? Ob es jetzt Musiker von früher sind, die jetzt irgendwie Künstler managen, die irgendwas mit Fitness machen wollen oder die Funktionäre im Medienbereich und so weiter, mit denen man halt jetzt mittlerweile wieder in Kontakt steht, um da mal zusammen was zu machen oder ein Projekt zu realisieren. Das ist schon geil.
Mhm. Und ich will mal, jetzt sind wir fast doch spirituell geworden, weil es ist ja so, alles,
was. Das sind wir nicht.
Ja. Vielleicht bist du spiritueller, als du denkst, lieber Schimmi. Nee, was ich damit nur sagen möchte, ist ja spannend, weil es ist ja so, alles, was in der Welt ist, also was wir hier so anfassen können, war ja mal ein Gedanke. Ne? Also jedes Unternehmen, muss man ja überlegen, also jedes Unternehmen, was in der Welt gibt, war ja, als es noch nicht da war, muss ja irgendwann mal von einem Menschen, finde ich übrigens total faszinierend, ja gedacht worden sein. Irgendwie so, genau wie du sagst, entweder unter der Dusche.
Walter Herdner ist dieser Mensch.
Ich wollte gerade sagen, auch hier sitzen wir ja, muss man ja auch sagen, an einem Ort, ehrlicherweise, wo, genau, vor, weiß ich gar nicht, 50 Jahren oder so, also wahrscheinlich nicht an diesem Ort, aber irgendwie hier zumindest in der Region irgendwann mal einer gesagt hat, ich fange an, irgendwie paar Stahlträger, keine Ahnung, wahrscheinlich damals irgendwie relativ grob schlechtig zusammenzuklöppeln und zu sagen, weiß gar nicht, ist das die Ursprungsidee? Wie baue ich mir eigentlich meine eigene beste Maschine oder so?
Ja. So fing das tatsächlich an. Der Walter, der hat Geräte für sich gebaut, weil er einfach das Training geliebt hat, Bodybuilding geliebt hat. Und zu einer Zeit, wo eine 20-Kilo-Scheibe teurer war als 20 Kilo Gold, so sagt er, hat er angefangen, Geräte dann wirklich für sein eigenes Training zu bauen, weil er gesagt hat, das, was auf dem Markt ist, ist alles schlecht. Und so fing er an, Geräte zu entwickeln, zu bauen für sein eigenes Training. Und ein anderer, der das gesehen hat, hat gesagt, ey, da kann man ein Business rausmachen. Und so haben sie die Firma gegründet, 1980. Tatsächlich, die Gründung war zwar in Essen, also das erste Gym 80, die erste Firma in der Krabbeler Straße Essen. Aber die Idee ist in Gelsenkirchen entstanden, im Gelsenkirchener Gymnasium.
Ja. Und jetzt, wo du sagst, nicht spirituell, wenn ich dich jetzt fragen würde, etwas anders, mit ein paar anderen Worten.
Das hatten wir schon.
Diese Urfrequenz, ich baue was, was belastbar ist, was qualitativ hochwertig ist und wirklich voll fokussiert den Zweck erfüllt, den es eigentlich erfüllen soll. Habe ich verstanden, ist so ein bisschen diese Rückbesinnung gewesen, als du gesagt hast, wir müssen eigentlich zum Kern zurückkehren. Wenn ich dich jetzt fragen würde, schwingt die heute immer noch wie so eine Grundfrequenz mit? Ist das wie so eine Art Ausrichtung?
Unsere Ausrichtung für Back to the Roots oder was meinst du jetzt?
Wenn ich jetzt, also du hast ja vorhin erzählt, also ich habe ja gefragt, so der Moment, Übernahme, da hast du gesagt, eigentlich war so die Idee, wieder zurückbesinnen, also so fokussieren, also nicht mehr diesen ganzen, diese ganzen Side-Dinge da bedienen, wo du sagst, da sind wir eh nicht zu Hause. Und wenn ich jetzt höre, das ist so die Gründungsgeschichte, also die, dann sage ich so ein bisschen, das ist ja wie so eine Frequenz, die sozusagen dir wie so ein, weißt du, wie so innerlich mitschwingt, dann ist es doch eigentlich im Grunde, könnte man sagen, fast sogar back to the roots, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja, also die Ursprungsidee, irgendjemand hat in der Garage oder keine Ahnung, irgendwo in Essen mal gesagt, ich mache das jetzt hier irgendwie selbst, weil ich selber Bock habe zu trainieren.
Ja, weil wir einfach, klar, nochmal, weil wir einfach zu viel hatten zu der Zeit, weil wir haben uns zu sehr verwässert.
Genau.
Das Thema, das war einfach, wir haben zu wenig mit dem, was wir wirklich gemacht haben, auch eingenommen und wir sind einfach zurückgegangen zu unseren Wurzeln und haben das gemacht, was wir am besten konnten, wo wir auch ausgerichtet, das Unternehmen war auch nur dafür auch eigentlich ausgerichtet. Also das heißt jetzt nicht nur, dass wir nur Stahl hier produzieren und aus Stahl Geräte bauen können, wir können soweit eigentlich alles bauen und wir sind offen für viele andere Sachen auch, aber das muss immer zu uns passen. Ja. Ne? Das muss zu uns passen, das muss zum Unternehmen passen, das muss zu den Menschen passen, die hier arbeiten. Und weil wir haben natürlich so gut, wie wir aufgestellt sind in der Automatisation mit ganz vielen Laseranlagen, mit Schweißrobotern, mit allem drum und dran, sind es aber trotzdem noch sehr viele Menschen, die hier arbeiten und trotzdem wir immer noch diese Handschrift der Menschen ja auch haben. Und das muss, die Themen, die wir hier bedienen, die müssen auch zu uns als Menschen aufpassen. Deswegen gehen wir keine Themen an und lassen uns, ob es spirituell ist oder was auch immer, lassen wir uns das.
Wir streichen den Begriff wieder. Ich habe nur gesagt, das wäre spirituell.
Nein, ist es nicht. Es ist menschlich, aber nicht spirituell. Okay. Was? Nein.
Ja. Ich will noch mal anknüpfen an den Punkt, den du genannt hast. So weiße Blatt Papier, sich hinsetzen und irgendwie sich was vorstellen und dann im Grunde ja niederschreiben. Aber auch, wie gesagt, an euch beide eigentlich eher, weil vielleicht ist es ja ein ähnliches, vielleicht eine ähnliche Situation gewesen, wie gesagt, als du, Shimi, auch vor 10, 12 Jahren oder so gesagt hast, okay, kann ich mir das hier alles vorstellen? Du hast ja auch gesagt, vielleicht war das ja sogar so, dass du total klares Bild schon vor Augen hast und nochmal, das glaube ich, hatten wir anfangs ja auch schon gesagt, wenn ich jetzt hier rübergelaufen wäre, dann hätte ich das gar nicht gesehen. Ich hätte irgendwie gesagt, eine Halle gesehen und du hast gesagt, ja, ich sehe da nicht nur eine Halle, sondern ich sehe da, keine Ahnung, was da eigentlich draus entstehen kann. So, jetzt sind wir ja eigentlich nicht mehr, wie man sagen würde, from the scratch hier gerade unterwegs, weil das weiße Blatt Papier, da stehen ja schon ein paar Sachen drauf. Und trotzdem meine Frage jetzt mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob er da schon eine Antwort, ich habe verstanden, du hast damals dem Erjan irgendwie erzählt, also ich kann mir in 5 Jahren, weiß ich nicht, Folgendes vorstellen. Ich weiß nicht, ob der Satz so begonnen hat. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist hier in 5 Jahren, was sehe ich hier, geht das weiter oder ist da schon wieder ein klares Bild, wo ihr sagt, das ist, du hast ja auch gerade gesagt, noch lange nicht das Ende, was wäre die Antwort, wenn es schon eine gäbe?
Also ich antworte mal in kurzen Sätzen, okay, sonst müsste ich zu weit ausholen. Wir sind noch lange nicht am Ende, weil wir gerade an der Startposition stehen und der Startschuss ist gerade gefallen. Also wir sind hier wirklich in 5 Jahren, sind wir dann nochmal 5 Jahre älter und 5 Jahre weiser. Wahrscheinlich bist du noch fetter als ich dann.
Also ich würde gerne dieses Adonis-ähnliche, würde ich gerne, also auf beiden Seiten des Tisches natürlich.
Okay.
Du musst jetzt ja sagen.
Ja. Okay. Nein, aber Spaß beiseite. Jetzt, wir haben natürlich unser 5-Jahres-Programm. Wir gucken natürlich, was wir in den nächsten Jahren auch machen. Und da sind sehr viele neue Ideen, sehr viele strategische Sachen, die wir noch gestalten wollen müssen und ja, ich würde sagen, ich gebe mal das Mikro dem Erjan jetzt weiter und er kann, abgesehen von Zahlen gibt es wirklich sehr, sehr viele Sachen, die wir noch machen wollen.
Ja, zumal ich wollte auch gerade nochmal sagen, also ich meine, so ein 5-Jahres-Vision, da hat ja manchmal auch Aspekte, wo man sagt, naja, wir jetzt, also schon gar nicht öffentlich, die leben übrigens davon, dass man sie nicht erzählt, weil sie so ein gewisses Überraschungsmomentum eben auch brauchen. Also von daher, das war jetzt gar nicht so die Idee, dass ihr mir jetzt hier eure Kronjuwelen verratet, sondern einfach nur die Frage, ne, genau, 5 Jahre, so gibt's da ein Bild. Aber ich sehe dich schon nicken, Erjan, also.
Du, also genau wie Shimi gesagt hat, wir arbeiten an der Basis, wir arbeiten am Markt. International, wir operieren eigentlich mittlerweile in jedem Winkel der Welt, hier und da vielleicht ein bisschen konzentrierter und In anderen Bereichen wiederum sind wir auf der Suche oder sind arbeiten an Wegen und Mitteln, dort auf den Markt zu kommen. Manchmal ist es der Preis, manchmal sind es andere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber wir sind umtriebig. Klar, die nächsten 5 Jahre, wie auch die letzten 5 Jahre sind auch für uns wieder entscheidend. Für uns selbst wir sind immer mit dem soweit zufrieden, was wir schaffen, aber wir haben jetzt nie das Gefühl, dass wir irgendwo angekommen sind, weil die Reise, die hat, ja, wirklich gerade erst begonnen.
Hm.
Und jetzt eigentlich reden jetzt reden viele Menschen oder in letzter Zeit immer sehr viel von oder nutzen das Wort skalieren. Ja, wir skalieren jetzt. Ja, ich habe jetzt einen Blueprint und das skaliere ich jetzt hoch. Und das hat für mich immer sowas Seelenloses. Mhm. Also wir skalieren nicht, wir vergrößern uns, ne? Also mit Leben, also mit Menschen, mit auch die Mitarbeiter, die Chemie gerade auch wirklich nochmal explizit erwähnt hat, das ist für uns auch ein ganz wesentlicher Teil von diesem Made in Germany. Ne? Da sitzen jetzt keine Mini-Schweißroboter und Mini-Roboterhunde, die dann das Ovalrohr von dem einen Laser zum anderen transportieren, sondern da sind Menschen, deren Handschrift über die ganzen hunderte von Arbeitsschritten von einem einzigen Gerät, so simpel das Gerät am Ende vielleicht auch aussieht, halt tragen. Und das versuchen wir mit Leben füllend größer zu machen, breiter aufzustellen, tiefer aufzustellen. Ne? Hier am Standort gibt's noch eine ganze Menge, was wir vorhaben. Und wenn die Punkte, die wir jetzt eigentlich, an denen wir arbeiten, nur ein Bruchteil davon realisiert werden sollte, dann ist es schon was ziemlich Geiles und was es vorher noch nie gab,
ja,
in Deutschland.
Das, was du beschreibst, Ercan, aber auch du, Chemi, übrigens würde man im spirituellen Kontext Emergenzprinzip nennen.
Ja, das soll das sein. Er lässt das auch nicht sein, ne?
Ich quatsche dir das auch so an.
Reagenzgläser kenne ich aber weg.
Reagenzgläser.
Das ist so ähnlich.
Nee, warum ich das nur, weil, wie du schon sagst, genau, also Business-Sprech wäre, wir skalieren. Ich finde das total schön zu sagen, nee, skalieren kann man machen, ist aber irgendwie seelenlos. Und das würde ich sagen, genau. Irgendwie zu gucken, irgendwie bleibt, Wachstum ist wichtig, aber eben die Frage ist, Gaga-Wachstum im Sinne von, man prügelt jetzt irgendwie was in die Welt, damit es irgendwie skaliert, oder wir habe ich euch ja auch so ein bisschen, wir irgendwie organisches Wachstum wird es man wahrscheinlich nennen, aber zu gucken, ne? Und manchmal ist ja organisches Wachstum 2 Schritte vor, 3 wieder zurück und dann wieder einen vor. Vielleicht ist das ja auch so. Aber jetzt nochmal, fiel mir gerade nur ein der Gedanke, weil das ja offensichtlich auch total präsent ist. Habt ihr und ich vorhin auch nochmal gehört habe, hier Goldschirm und so weiter, USA, hat das irgendwie gerade Auswirkungen auf euch? Ist das irgendwie, wo ihr sagt, ja, klar, international unterwegs, muss man sich mit auseinandersetzen, oder?
Meinst du mit Onkel Trump, oder was meinst du jetzt?
Ja, irgendwie, der hat ja irgendwie, genau. Man könnte ja sagen, der agiert auch sehr aus dem Moment, ne? Sehr positiv.
Meinst du die Auswirkungen im Positiven oder jetzt was, ja, mit den
Positiven oder Negativen? Oder hat das irgendwie Auswirkungen auf eure nächsten 5 Jahre? Weil irgendwie hatte ich auch vielleicht, ist es so, oder sagt ihr USA?
Naja, sagen wir mal so, USA ist ein großer, wichtiger Markt, aber ist jetzt nicht so, dass unsere Ausrichtung ausschließlich jetzt in die USA ausgerichtet ist. Also dafür sind wir wirklich sehr breit gefächert. Wir sind in über 70 Ländern unterwegs. Wir haben, ich glaube, 8, 9, 10 eigene Auslandsgesellschaften und auch das wächst stetig. Und ja, es ist jetzt ein wichtiger Markt, aber jetzt nicht so jetzt, dass wir sagen, okay, wenn die Zölle was dann schade wäre, aber Goldschirm ist ja jetzt nicht nur in USA, Goldschirm ist ja international auch aufgestellt. Ne? Mhm. Also von daher ist natürlich nicht alles Hurra, was in den USA passiert, gerade was man so in den Medien mitbekommt. Wir beobachten das. Abgesehen davon haben wir natürlich auch in den USA eine Firma. Also da sind wir auch in einer eigenen Gesellschaft. Ist nicht alles Hurra, aber das ist jetzt, ja, wir beobachten das und schauen uns das an. Wir sind da im ganz engen Austausch auch. Und glücklicherweise sind die Zölle dann nicht gekommen, wie Onkel Trump das dann auch wieder angedroht hat. Mhm. Ja.
Müssen wir schauen.
Ja, schauen wir mal.
Und es ist ja auch nicht so, dass wir jeden Umsatz mitnehmen. Ne? Also im Gegenteil, wir nehmen uns da natürlich auch, wenn es strategisch vernünftig ist, auch schon mal raus, etwas nicht zu realisieren zugunsten der allgemeinen Situation bei uns. Hm. Ne? Da muss man manchmal halt auch einfach mal die Geduld zeigen. Und das hat sich bis jetzt mal bewährt. Schauen wir einfach, wie es da läuft. Die Rahmenbedingungen sind so, wie sie sind. Die können wir nur bedingt beeinflussen, aber wir können uns anpassen. Ne? Und klar, Amerika, das ist ja das Land, das Fitnessland schlechthin. Ich meine, da hat das alles mehr oder weniger angefangen. Und das ist immer erstrebenswert, aber auch nur bis zu einem gewissen Preis.
Mhm. Mhm. Ja, wie du raushörst, wir erkaufen unser Umsatz nicht unbedingt. Weißt du, wir wollen natürlich Geld verdienen, müssen Geld verdienen, aber nicht auf Teufel komm raus. Wir trauen uns auch mal zu sagen, der Auftrag, der ist nicht gut. Den nehmen wir nicht, können wir nicht. Und wir können uns das auch nicht leisten, jeden Auftrag dann nur, um strategisch dann so zu wachsen, aber kein Geld zu verdienen. Also, wir wollen und müssen auch Geld mit unseren Aufträgen verdienen.
Wo wir gerade bei Amerika sind, ich erinnere mich auch nur mal so, fiel mir gerade die Frage ein, was ist denn eigentlich aus dieser Arnie-Statue geworden? Gibt es die noch?
Ja.
Mal einmal vielleicht für den Zuhörer erklären. Da gibt es doch den, wie heißt der Kollege noch?
Slatko.
Slatko,
unser
Der Vorlagenbauer, ne?
Nee, Vorlagen nicht, aber Vorrichtungsbauer.
Vorrichtungsbauer, Entschuldigung.
Eine Vorlage gibt, glaube ich, ist egal, ich habe keine Ahnung vom Fußball.
Gut, ich habe mich geoutet, also wenn es um Stahlverarbeitung geht, also nicht den Klum fragen.
Der Vorrichtungsbauer, der nur damit die Zuhörer dann.
Ich glaube, mein Vater wird gerade zusammenbrechen als gelernter Schlosser und Schweißer, weil Krupp denkt auch, warum ist bei dem Jungen nichts angekommen? Aber zurück zur Arnie-Statue.
Wir haben hier mal eine Arnie-Statue gebaut, über 3 Meter groß, also wirklich alles aus Eigenfertigung, alles aus mehr oder weniger Resten, Stahlresten. Ja. Und das hat Arnold Schwarzenegger auch selber noch gesehen, die Statue. Die habe ich als Rainer Schaller, wie gesagt, auch vorhin schon gesagt, leider verstorben oder beziehungsweise einen tragischen Unfall hatte, der in Berlin das erste Goldschirm eröffnet hat. Hat es dann von uns geschenkt bekommen. Mhm. Und die Statue gibt's noch und die steht in Berlin vorm Goldschirm.
Ja. Okay. Ja. Also für alle Fanboys and Girls sozusagen, die jetzt die Arnie-Statue sehen wollen, die können dann nach Berlin zum Goldschirm reisen und sie sich angucken. Hm? Ja. Jetzt überlege ich gerade. Eine Frage, das ist aber tatsächlich für mich so ein bisschen der Schlussakkord, ist so, genau, der Standort hier. Hätte es da jemals den Gedanken gegeben, hier diesen Standort hier in Frage zu stellen und mal irgendwie zu sagen, weiß ich nicht, das kann man auch nochmal verändern? Also man kann ja im Ruhrgebiet bleiben und trotzdem irgendwie wechseln? Oder ist hier auch so eine ganz spezielle, weiß ich auch nicht, jetzt sage ich das Wort, ganz spezielle Energie oder Verbundenheit vielleicht sogar eher, wo ihr sagen würdet, nee, also da auch hier zeigen sich unsere Wurzeln oder hier ist alles entstanden oder mehr oder weniger, hier ist die Basis von allem?
Soll ich oder? Also hier ist die Basis, ganz klar. Wir haben tatsächlich mal überlegt gehabt, ob wir versuchen, irgendwie ein großes Grundstück zu finden und auf die grüne Wiese zu bauen. Mhm. Und die Idee, die ist auch gereift und unser Vermieter hier hat es auch mitbekommen und weil wir einfach auf der Fläche, also nicht, weil uns das hier nicht gefällt, sondern weil wir einfach auch wachsen mussten und wir hier wenig Platz heißt jetzt nicht, dass das hier klein ist. Wir hatten einfach andere Vorstellungen gehabt und dann hat er uns das so ermöglicht, dass wir auf der Fläche hier nochmal riesig wachsen konnten. Also wir haben uns ja verdreifacht auf der Fläche und er hat da wirklich auch richtig gut mitgespielt. Und wir hatten da tatsächlich vor, zweites Werk aufzumachen. Also wir wären hier nie weggegangen. Wir sind strategisch sehr gut hier. Wir sind auch verbunden hier, weil die Mitarbeiter, die kommen hier aus der Region. Das ist so Mitte, ich sag mal Ruhrgebiet. Und wir sind hier mit der Autobahnanbindung und mit der Infrastruktur hier schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und zukünftig sind wir natürlich auch nochmal sehr, sehr gut aufgestellt, weil wir auch, das kann man jetzt auch so sagen, weil wir einfach auch mit unseren Partnern beziehungsweise mit unserem Vermieter, was auch ein Partner von uns auch ist, im wahrsten Sinne, und
auch überlegen, gerade die ganzen Flächen auch zu kaufen. Also von daher haben wir da noch Wachstumspotenzial und deswegen würden wir eigentlich gar nicht so das in Erwägung ziehen, hier irgendwann mal wegzureisen. Schalke ist so schön.
Ja? Du. Letzte Frage, und damit würde ich sagen, schließen wir auch den Kreis. Ich weiß gar nicht, irgendwie genau. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so, wir stehen jetzt irgendwo, ich weiß nicht, FIBO ist ja irgendwie schon irgendwie so eine Art von Leitmesser, aber auch da weiß ich ja, habt ihr ja mal durchaus gesagt, ist das eigentlich noch ein Platz für uns, aber jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Wir würden irgendwie irgendwo stehen und hier so ein Vogel wie ich würde jetzt irgendwie in Zweifel an euren Stand kommen und sagen, kannst du mir mit einem Satz beantworten, warum John 80 und nicht jemand anders? Was wäre die Antwort?
Deine Frage ist dann, wenn du jetzt uns fragst, warum John 80 und nicht ein anderer, dann würde ich sagen, setz dich einfach drauf, trainier und fühle es. Und dann wirst du ganz schnell sagen, ja, ich habe es gespürt und ich fühle, ihr habt recht mit dem, was ihr sagt, King of Machines.
Ja. Okay. Gibt es noch einen Satz, den du hinzufügen möchtest, Ercan, oder passt das?
Nee, das passt 100%.
Also mir hat Spaß gemacht, deswegen vielen Dank an euch zwei für eure Zeit und auch für die Offenheit. Und ich würde sagen, alles Gute auch privat. Ne?
Danke, danke.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.